Ich bin die Woche mit dem Fahrrad ins Büro gefahren und vorne an der Ecke Sandfeldweg fahre ich auf dem Fahrradweg, das ist ja Fahrradweg und Bürgersteig in einem und fahre da lang. Und dann ist da eine Frau mit Kinderwagen und es wird eng und sie sieht mich kommen und sie lächelt und tritt einen Schritt zurück und ich fahre vorbei und lächle zurück, sage vielen Dank, bieg um die Ecke, die Sonne scheint, die Sträucher stehen in voller Blüte, es duftet, die Vögel singen, ich denke mir, Frühling. Und so habe ich die Woche das ein oder andere Gespräch geführt mit einigen von euch teilweise und mich gefreut, einfach zu sehen, wie der Wunsch da ist, näher an Jesus dran zu sein, mehr von ihm zu verstehen und das mehr zu leben, was wir glauben. Und habe sehen dürfen, wie einzelne Schritte machen auf Jesus zu, um ihn besser kennenzulernen. Und es fühlt sich an wie Frühling. Und du hast den Eindruck, da geht was, da ist Bewegung drin, da ist Leben drin. Den einen Tag so zur Arbeit und am nächsten Tag ist es kalt und eisig. Gestern Nachmittag, Romy hatte Trampolinwettkampf, deswegen bin ich von der Baustelle eine Runde weg und auf dem Weg zurück hat es geschüttet und ich stehe mit meinem Fahrrad vor der Bahnschranke und es schüttet. Und ich habe nur so einen Pulli an. Und du fragst dich, wo ist der Frühling hin? Und dann habe ich die Woche ein Lied total gefeiert von Casting Crowns und bin tatsächlich, ihr hättet euch alle gefreut, es zu sehen, durchs Gemeindehaus getanzt, habe dieses Lied gesungen mit einer Gabel als Mikrofon in meiner Hand. Darüber, dass der König auf dem Vormarsch ist. Und der Teufel auf der Flucht. Und die Nacht habe ich wachgelegen mit Sorgen. Und ich vermute, es geht dir ähnlich. Es gibt die Momente in deinem Leben, wo du den Eindruck hast, hier ist Leben drin, hier geht was. Das fühlt sich an wie Frühling. Ob das die ganz alltäglichen Dinge sind, vielleicht die Klassenarbeit erfolgreich abgehakt, den schwierigen Vortrag, das schwierige Werkstück auf der Arbeit erfolgreich hinter dich gebracht oder endlich die Entscheidung getroffen, die dir schon so lange im Magen liegt und es fühlt sich an wie Frühling und es geht vorwärts. Ob das diese alltäglichen Dinge sind oder ob es tatsächlich die Momente in deiner Beziehung mit Jesus sind, wo du den Eindruck hast, oh, da ist diese Sehnsucht da, die ich doch eigentlich haben möchte. Und die sich trotzdem so oft verflüchtigt. Und es fühlt sich an wie Leben. Und du spürst das Leben. Und dann gibt es die anderen Tage, wo diese Sehnsucht fehlt und irgendwie ist alles träge und du weißt gar nicht, wie du rauskommen sollst. Draußen oder drinnen, kalt ist und regnet. Ich möchte heute Morgen Mut machen, trau dem Frühling. Trau dem Frühling, der tatsächlich kommt. Heute sieht es nicht nach Frühling aus, aber er wird sich durchsetzen. Oder mit einem anderen Bild, die Schlacht mag noch toben, aber der Krieg ist gewonnen und der König ist auf dem Vormarsch. Ich finde das sehr schön dargestellt in den Büchern über dieses Land Narnia oder dem Film Narnia, gerade der erste, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, der König von Narnia, wo es geht um einen großen Kampf in dieser Fantasiewelt, einer Parallelwelt quasi zu unseren. Und dass die weiße Hexe, Yadis, die dieses Königreich in ihren Fängen hat, und es erstarren lässt zu Eis und Kälte und Dunkelheit und Grausamkeit. Aber es gibt den eigentlichen, den rechtmäßigen König, dargestellt als Löwe Aslan. Und von dem war lange nichts zu sehen. Und die Welt war erstarrt in Eis. Aber er hat noch seine Leute in diesem Land Narnia, in diesem verfluchten Land Narnia, hat er noch seine Leute. Und sie sehen, dass an der einen oder anderen Stelle das Eis taut. dass Knospen sich bilden und aufplatzen. Und sie hören die Gerüchte, dass der König zurück auf dem Weg nach Narnia ist und die weiße Hexe besiegen und vertreiben wird und dass Kälte und Dunkelheit und Grausamkeit ein Ende haben werden. Und dass die weiße Hexe keine Chance hat, auch wenn sie jetzt noch so präsent ist. Auch wenn jetzt noch in den Kämpfen, die dann tatsächlich stattfinden, Bewohner dieses Landes sterben, erstarren zu Eis. Wenn nach wie vor Verluste zu beklagen sind, ist doch klar, dass der König auf dem Vormarsch ist und die Hexe keine Chance mehr hat. Jesus ist in diese Welt gekommen, vor 2000 Jahren, und er ist durch die Dörfer gezogen und hat gepredigt. Und er hat Wunder getan, Zeichen, in denen deutlich wird, wie seine Herrschaft aussieht. Lukas berichtet uns davon in seinem Evangelium. Und er fasst das ganz am Anfang zusammen. Ich lese aus Lukas 4. Erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. Lukas fasst hier zusammen, was die anderen Evangelisten näher ausführen. Jesus wurde deshalb hochgeachtet, weil er lehrte und weil er Wunder und Zeichen tat. Die wird Lukas später berichten. Er beginnt mit einer Predigt von Jesus. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Also in die Stadt, in der er mit den anderen im Sandkasten gespielt hatte. Aber die waren mittlerweile auch groß und die hatten eigene Familien. Und am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge, in den jüdischen Gottesdienst. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt. Jesus kommt heim und er liest einen Text aus dem Alten Testament, das war damals üblich, jeder Mann durfte sich heiligen. Und er liest, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Ein Text aus dem Alten Testament. Und ich weiß nicht, ob du, wenn ich ihn einfach so vorlese, spüren kannst, wie viel Sehnsucht und wie viel Hoffnung in diesem Text drinsteckt. Der wurde aufgeschrieben, als das Volk Gottes, das Volk Israel, im Exil war, verschleppt von einer fremden, feindlichen Macht. Und diese grausame Macht, bekannt für ihre Grausamkeit sogar in der damaligen Welt, herrschte über dieses Volk. Und all ihre Pläne für eine eigenständige, in Freiheit gestaltete Zukunft schienen dahin. Und dazu kam noch, dass sie wussten, es war ihre eigene Schuld. Sie hatten sich in diese Lage gebracht, dieses Buch, das der Prophet Jesaja aufschreibt, ist voller Strafandrohungen zunächst, bis sie dann wirklich ins Exil gehen. Weil sie ihrem Gott, weil sie dem rechtmäßigen König die Treue aufgekündigt haben. Und hat ihnen das angekündigt, dass diese Strafe des Exils über sie kommen wird. Und dass sie gefangen sein werden, nicht nur in diesem fremden Land, sondern gefangen in ihrer Schuld. Die Schuld, die auf sich geladen haben, weil sie rebelliert haben, gegen ihren rechtmäßigen König, den Schöpfer der Welt. Und jetzt sind sie in diesem Land und unterdrückt und in Knechtschaft, Elend und in Dunkelheit. Und das Buch Jesaja spricht viel darüber, aber es bleibt da nicht stehen. Sondern so im letzten Drittel, da wendet sich der Ton. Und dass die Rede davon, dass Gott eingreifen wird, dass Gott jemanden schicken wird, der diese Unterdrückung beseitigt, der die Gefangenschaft beendet, sowohl die tatsächliche sichtbare Gefangenschaft da im Exil, als auch die innere Gefangenschaft in ihrer Schuld. Dass da jemand kommen wird, und das ist quasi die Person, die an dieser Stelle spricht, dieser jemand, der eines Tages kommen wird. Und so wird dieser Text gelesen, Jahrhundert um Jahrhundert, circa 600 vor Christus gelebt. Und immer wieder wird dieser Text gelesen und immer noch wartet man auf diesen jemand, der kommen sollte. Und gerade als Jesus lebte, da war diese Erwartung besonders hoch. Man weiß von einigen anderen Männern, die sich aufgeschwungen haben, gesagt haben, ich bin's, lauft mir nach. Denn man war zwar wieder zu Hause, aber jetzt herrschten die Römer und wieder wurde man unterdrückt und lebt in Dunkelheit und wartet. Und Jesus liest diesen Text und dann rollte er die Buchrolle zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich, man predigte im Sitzen damals, und alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Sie wissen, das ist der Typ, mit dem wir auf der Straße gespielt haben. Und wir haben gehört, dass er anderswo große Wunder getan hat. Und jetzt liest er diesen Text und wir sind mal gespannt, was er jetzt dazu sagen wird. Und Jesus begann zu reden, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen, ihr seid Zeugen. Oder wörtlich, es hat sich vor euren Ohren erfüllt. Indem ich es vorgelesen habe, ist es wahr geworden. Ich vermute, die Predigt war ein bisschen länger. Aber das ist der zentrale Inhalt, den Lukas festgehalten hat. Jesus liest dieses Wort, das steckt voller Sehnsucht. Und Jesus sagt, es ist soweit. Heute ist es soweit. Heute ist es Wirklichkeit geworden. Indem ich es vorlese, verkündige ich tatsächlich den Gefangenen die Freiheit. Und den Blinden, dass sie sehen sollen. Die Unterdrückten in die Freiheit. Und die Menschen haben damals genau das erlebt, als sie Jesus begegnet sind. In den nächsten Kapiteln wird Lukas davon berichten, wie genau das passiert ist. Dass tatsächlich Arme Hoffnung hatten, weil sie spürten, dass sie gesehen werden, wenn sie da unten sitzen und betteln, dass sie gesehen werden und jemand auf sie zugeht. Weil Blinde tatsächlich das Augenlicht zurückbekamen, körperlich Blinde, körperlich wieder sehen konnten. Und gleichzeitig geistlich Blinden die Augen aufgingen. Und sie entdeckten, wer Jesus wirklich ist. Wir lesen nichts davon, dass tatsächlich Menschen aus Gefängnissen, aus Stein und Stahl freigekommen wären. Aber wir erfahren, wie Menschen tatsächlich frei wurden von ihren inneren Gefängnissen. Von dem, was sie einsperrte. Von ihrer Schuld, von ihrem Aussehen. Von ihren Versagensängsten. Letzte Woche ging es in der Predigt um Zachäus, der außen vor war, weil er ein Fiesling war. Und plötzlich sprangen die Mauern um sein Herz. Und er konnte großzügig abgeben. Wir lesen gleich ein Kapitel später, Lukas 5, von einem Aussätzigen, der damals außen vor war. Der nicht mal berührt werden durfte, damit man sich nicht selber ansteckt, damit man nicht selber unrein wird. Und das heißt, Jesus rührt ihn an. Die erste Berührung, die dieser Mensch erlebt seit Jahren, die erste menschliche Berührung, Haut auf Haut, die dieser Mensch erlebt, weil sich Jesus ihm zuwendet. und ihn tatsächlich auch körperlich gesund macht. Bist du Jesus schon so begegnet? Dass vielleicht körperlich, vielleicht innerlich Mauern eingestürzt sind. Deine Augen aufgegangen sind. Und dass du das glauben konntest, dass du das ergreifen konntest, dass Jesus tatsächlich die Erfüllung von diesem Bibeltext ist, die Erfüllung deiner Sehnsüchte, so begegnet. Ich glaube, viele von uns könnten Geschichten erzählen, wo wir genau das erlebt haben. An unseren Körpern, in unseren Herzen. Ich genieße das, im Kaufkurs mit zwei jungen Menschen zusammenzusitzen und zu hören, wie Jesus sie angesprochen, befreit hat, Hoffnung geschenkt hat. Aber wir erleben auch immer wieder, dass es noch Regentage gibt. Dass noch Schlachten gekämpft werden. Dass Sehnsüchte nicht gestillt werden. Dass Gefängnisse da bleiben. Dass Krankheiten nicht verschwinden. Und die Frage ist, wie wir dann damit umgehen. Wir lesen in Nazareth, dass zunächst alle von ihm beeindruckt waren und staunten über seine Worte und wahrscheinlich spürten es, dass das irgendwie was Besonderes ist. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Oder sie staunten über seine Worte, über die Gnade Gottes. Aber dann kommen da schon auch Fragen auf. Ist er denn nicht der Sohn von Josef? Also wirklich der, mit dem wir damals auf der Straße Fußball gespielt haben? Kann das sein, dass er der ist, für den er sich ausgibt? Und die Diskussion damals entwickelt sich weiter und Jesus spürt ihre Zurückhaltung. Und ich glaube, er spürt, dass sie innerlich sagen, wir haben gehört von den Wundern anderswo. Aber wenn ich sie nicht an meinem eigenen Leib erfahre, dann will ich davon nichts wissen. Jesus macht da sehr konfrontativ weiter. Mit diesem Sprichwort, vielleicht sagt ihr mir jetzt, Arzt, hilf dir selber, was wir anderswo gesehen haben, das tue auch hier. Und ich glaube, da steckt diese Haltung hinter, dass sie sagen, also wenn es nicht mir passiert, dann brauche ich es nicht. Und deshalb sehen sie nichts von Jesus. Sie wollen ihn gleich noch umbringen, aber er geht, so heißt es, durch ihre Mitte hinweg. Wir lesen da, wie wir nicht damit umgehen sollen. An anderer Stelle, erzählt Lukas, lesen wir ein Stück, wie Jesus sagt, dass wir tatsächlich damit umgehen sollen. Johannes der Täufer, von dem hat Lukas vorher schon erzählt, das war auch eine Art Prophet und er hat, bevor Jesus groß öffentlich auftrat, ist er schon aufgetreten, hat erzählt, dass dieser jemand kommen wird, von dem Jesaja spricht, hat dann darauf hingewiesen, dass es tatsächlich Jesus ist, er ist derjenige, auf den alle gewartet haben, aber er wird ins Gefängnis geworfen. Und in der Lage scheinen ihm auch Zweifel zu kommen. In Lukas 7, da schickt er ein paar von den Männern, die mit ihm unterwegs waren, aus dem Gefängnis zu Jesus und lässt ihn fragen, Jesus, wie sieht's denn jetzt aus? Bist du wirklich derjenige, auf den wir warten sollen? Oder sollen wir auf jemand anderen warten? Jesus, ich sitze hier im Gefängnis, du hast das schon mitbekommen? Wie geht's denn jetzt weiter? Bist du es oder bist du es nicht? Wenn ja, dann lass sehen. Das heißt, es war damals, als diese Männer von Johannes dazukamen, hat Jesus gerade viele Wunder getan. Und dann sagt er zu ihnen: Leute, schaut euch um. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden heil. Und den Armen wird die gute Nachricht verkündigt. Genau die Dinge, um die es doch geht. Und dann setzt er nach: Und glücklich ist der, der an mir keinen Anstoß nimmt, der an mir nicht zu Fall kommt. Glücklich ist der, der nicht mir seinen Zeitplan aufdrückt, sondern der zufrieden ist mit meinem Zeitplan. Glücklich ist der, der nicht mir seinen Zeitplan aufdrückt, sondern der zufrieden ist mit meinem Zeitplan. Es ist nicht so, dass wir der König sind und Jesus der Leibarzt, der springen muss. Es ist, ja, wir sagen in unseren Kreisen öfters schon mal, dass man Jesus in sein Leben einladen soll. Und ich fand die Bemerkung mal gut, dass es eigentlich nicht darum geht, Jesus in mein Leben einzuladen, sondern Jesus lädt mich ein in sein Reich, wo er der König ist und wo er den Zeitplan bestimmt. Vielleicht bist du heute hier, es fühlt mich, die Menschen in Nazareth gut verstehen kannst. Jesus, wenn es in meinem Leben nicht passiert, was soll ich dann damit? Bitte jetzt und hier. Wir haben doch auch Kranke hier, wir erleben doch auch Ungerechtigkeit. Was ist da erfüllt? Was ist jetzt bitte anders, als wir den Text bisher immer schon gelesen haben? Wir haben die letzten paar hundert Jahre immer wieder gehört, dass eines Tages jemand kommen wird. Aber es kommt bei mir nicht an. Was ist jetzt anders? Habe ich mehr als dieses Irgendwann, das es vorher auch schon gab? Wenn du Jesus hast, dann hast du mehr als ein Irgendwann. Dann hast du ein Definitiv, für das Jesus mit seinem Blut unterschrieben hat. Jesus erinnert Johannes an die Zeichen des Frühlings, die man schon sehen kann. Lahme werden heil, Lahme können gehen, Aussätzige werden heil, Blinde können sehen. Er erinnert ihn: Schau auf die Blüten, schau auf das zarte Grün der jungen Blätter. Es ist nicht aufzuhalten. Auch wenn es vielleicht in deiner konkreten Situation jetzt nicht angekommen ist. Trau dem Frühling. Daran erinnert Jesus Johannes. Du hast mehr als ein Irgendwann. Du hast ein Definitiv, der Frühling kommt, der König kommt. Oder wieder im Bild der Schlacht, der D-Day oder auf Französisch Le Débarquement, der 6. Juni 1944. Als die alliierten Truppen in der Normandie landen und sich dort festsetzen können. Da war der Krieg entschieden. Er war noch nicht vorbei. Es sind noch viele Menschen gestorben. Die Schlacht hat weiter getobt, aber der Krieg war entschieden. Definitiv. Das war das Lied, das ich so gefeiert habe. The battle may be raging, but the war is already won. The king is on the move, and the devil is on the run. Die Schlacht mag toben, aber der Krieg ist schon gewonnen. Der König ist auf dem Vormarsch und der Teufel ist auf der Flucht. Ich habe gedacht, der Teufel flieht rückwärts. Er ist uns noch zugewandt. Er kämpft und er wehrt sich. Aber es sind Rückzugsgefechte. Rückzugsgefechte, die wehtun und die zu echten Verlusten führen. Aber es sind Rückzugsgefechte. Jesus is the light, the dark will never overcome. Jesus ist das Licht, das von der Finsternis nicht überwältigt werden wird. Der König ist auf dem Vormarsch und der Teufel auf der Flucht. Paulus schreibt es so im Kolosserbrief Kapitel 2. Als Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist, da hat er unsere Schuld, deine Schuld, meine Schuld ans Kreuz genagelt und erledigt. Und gleichzeitig hat Gott dort die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Der Krieg ist bereits gewonnen, auch wenn die Schlacht noch tobt. Es gibt noch Ungerechtigkeit, Elend, Krankheit und das wird sich auch nicht ändern, bis Gottes Herrschaft vollends aufgerichtet ist. Wir sehen Zeichen des Frühlings, Zeichen des gewonnenen Krieges immer wieder. Nur noch nicht überall. Aber Jesus erinnert Johannes, dass wir unseren Blick richten sollen auf diese Zeichen des Frühlings. Dass wir erwartungsvoll leben sollen. Und mal leidenschaftlich tanzen und mal trotzig glauben, dass der König kommt. Wir sollen dem Frühling trauen, dass er sich nicht zurückziehen wird. Ich habe letzte Woche einen Text gelesen, auch aus dem Lukas-Evangelium. Es geht aufs Passafest zu. Und Jesus wusste, am Passafest muss er in Jerusalem sein, dort wird er sterben. Um diesen Krieg zu entscheiden. Dort wird er sterben und auferstehen, um diesen Krieg zu entscheiden. Am Passafest. Und dann ist diese merkwürdige Szene, wo er seine zwei engsten Vertrauten, Petrus und Johannes, zur Seite nimmt und sagt, ihr zwei, geht uns schon mal voraus und bereitet uns bitte das Festessen zum Passamahl vor. Und zwar geht ihr da in die Stadt und dann trefft ihr einen Mann mit einem Tonkrug, der ihn da durch die Stadt trägt. Was wahrscheinlich ungewöhnlich war, normalerweise machten das Frauen, aber ne, irgendwie sagt er, ihr trefft diesen Typen, der läuft da rum und dem folgt ihr und dann geht ihr in das Haus und sprecht mit dem Hausherrn und der wird euch sagen, wo wir feiern können. Und sie gehen und sie finden es genau so. Mich hat das ermutigt, weil ich mich daran gefreut habe, dass Jesus die Zeiten und die Menschen kennt. Er wusste, es geht aufs Passa zu. Und er wusste, wer seinen Jüngern dort begegnen würde. Ich habe es konkret im Blick auf den Bau gehört, gelesen und gedacht, Jesus kennt die Zeitpunkte, dass wir fertig sein wollen für Kamissio. Und er kennt die Menschen, von denen wir ein Stück abhängig sind in dieser Sache und mit denen wir uns immer wieder sehr reiben. Und ich meinte zu hören, geht, es wird. Ich kümmere mich. Jesus kennt die Zeiten und die Menschen. Und ich will diesem Frühling trauen. Ich will darauf bauen, dass er das kennt, dass ihm dieses Projekt noch viel mehr am Herzen liegt als uns. Und dass er sich kümmern wird. Vielleicht bist du seit Jahren mit Jesus unterwegs. Und du kannst selber Geschichten davon erzählen, wie du Blüten gesehen hast und das zarte Grün der jungen Blätter, die Vorboten des Frühlings. Und wahrscheinlich hast du einige Regentage durch. Ich will dich heute erinnern, dass du dem Frühling trauen kannst. Und dich ermutigen, so zu leben, in dem Bewusstsein, dass der Frühling sich durchsetzt. Aus der letzten Predigtreihe ist mir ein Vers hängen geblieben, habe ich in meiner letzten Predigt da zitiert, Römer 6, Vers 11. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Haltet dafür, geht mal davon aus, dass ihr der Sünde gestorben seid. Ja, sie wird sich in eurem Leben immer wieder durchsetzen und ihr werdet fallen und ihr werdet euch immer wieder gegen Gott entscheiden in den einzelnen Dingen eures Lebens. Das ist so. Aber haltet dafür, dass die Sünde eigentlich kein Anrecht mehr hat auf euer Leben. Geht einfach mal davon aus. Geht mit dieser Brille durchs Leben. Und mir ist der Satz hängen geblieben. Ich habe gesagt, das will ich leben. Ich will dafür halten, dass Jesus die Zeiten und die Menschen kennt. Und deswegen mutig leben. Und ich möchte dir Mut machen, nicht zu verzweifeln an deiner Sünde, auch wenn du noch nicht los wirst, sondern zu sagen, ich halte dafür, dass ich der Sünde gestorben bin und dass Jesus sie getragen hat. Und sie mag immer wieder stärker sein als ich, aber nicht stärker als er. Vielleicht bist du immer wieder blind vor Sorgen. Ich möchte Mut machen zu sagen, ich halte dafür, dass ohne sein Wissen kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Und dass komme, was wolle, bei all den vielleicht tatsächlichen Verlusten, ich am Ende mit ihm als Letzter lachen werde. Ich halte dafür und es ist anders mit den Schwierigkeiten umgehen, unter denen ich zu leiden habe. Vielleicht bist du gefangen in deiner Krankheit, traktiert von Menschen oder Umständen. Halte dafür, dass du vielleicht machtlos bist, aber nicht hilflos. Und dass er das überwinden will und wird. Nein, wir wissen noch nicht wann. Aber wir wissen das. Er hat mit seinem Blut dafür unterschrieben. Der Krieg ist gewonnen. Der König kommt. Oder im Bild, Traut im Frühling. Gott wird die Feinde zum Schweigen bringen. Er wird die Ketten sprengen. Und du wirst tanzen vor Glück. Dann fang doch heute damit an. Es ist keine rosarote Brille. Wäre das alles halb so wild. Sondern es ist die Realität, dass all das, was dich noch gefangen hält, zum Scheitern verurteilt ist, in Jesus schon besiegt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Sieg in deinem Leben ganz sichtbar sein wird. Wir hatten euch Newcomer Dinner, wir machen das immer mal. Wenn Leute neu im Gottesdienst sind, dass wir sie einladen, Abend zusammenzusitzen mit ein paar Leuten aus der Gemeindeleitung und ins Gespräch zu kommen, dass wir ihre Fragen stellen können, dass wir uns als Gemeinde vorstellen können. Und bei diesem letzten Dinner, da ging es um verschiedene Themen, teils war es kontrovers. Und dann kam auch die Frage, wie stehen wir eigentlich so in puncto Endzeit? Ich habe dann relativ allgemein geantwortet, habe gesagt, na, wir haben jetzt nicht so die ganz feste Position. Keine detaillierte Position, fest schon, aber nicht detailliert. Und dann kam für mich der Höhepunkt des Abends, weil Daniela, die bei uns zur Gemeindeleitung gehört, das aufgriff und fortführte und sagte, was uns völlig klar ist, das ist, dass jetzt nicht die Zeit ist für halbe Sachen. Jetzt ist nicht die Zeit für halbe Sachen. Sondern wir wollen entschieden leben. Weil wir wissen, dass der König kommt. Jetzt ist nicht die Zeit für halbe Sachen, weil wir wissen, dass der König kommt. Es wird sich zuspitzen. So wie Jesus damals in Nazareth vorne stand und sagt, heute ist es erfüllt. Es gibt kein Zurück mehr. Ich bin gelandet, erfolgreich gelandet an Weihnachten. Und der Krieg wurde entschieden an Ostern. Der Frühling kommt. So will ich dir heute sagen. Zau dem Frühling. Rechne mit dem König. Halte dafür, dass er siegt. Auch in deinem Leben. Vielleicht helfen dir diese, ja, in der Übersetzung etwas altertümlichen Worte. Ich halte dafür. Ich halte dafür, dass er die Zeiten kennt und die Menschen kennt. Ich halte dafür, dass er diesen Körper heilen wird. Ich halte dafür, dass ich vor Freude tanzen werde. Und dann fange ich heute damit an. Ich würde es gern mit dir gemeinsam tun. Amen.